Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Seit der neuesten Auswertung vom Bundesamt für Raumentwicklung fallen 4 Gemeinden nicht mehr unter das Zweitwohnungsgesetz. Darunter auch die Schierze Prada. Rausgekommen sind sie wegen der Fusion mit Chur. Ob die Gemeinde jetzt mit einem Zweitwohnungsbaum rechnet, gibt es in dieser Sendung. Und unser heimisches Wild frisst seit Jahren die jungen Bäume weg. Für die Waldverjüngung hinderlich und in gewissen Teilen sind die Wildverbisse sehr hoch. Ich habe heute mit einer Frau geredet, die seit über 20 Jahren den Einfluss vom Wild auf den Wald erforscht. Wo sie das Problem sieht und was sie zum Wildschutz zu uns rein meint, hören wir nachher. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Eine Ferienwohnung in einem Bergdorf zu haben, ist beliebt. Das merken die Bündner Gemeinden. In Schierze Prada zum Beispiel sind 3/4 der Wohnungen Zweitwohnungen. Das allerdings vor der Fusion mit Chur. Wegen der Fusion, die seit dem 1. Jänner gilt, fällt Schierze Prada plötzlich nicht mehr unter das Zweitwohnungsgesetz. Zarina von Wiesenfloh berichtet.
Schierze ist ein kleines Bergdorf mit rund 300 Einwohnerinnen und Einwohnern. Seit dem Jahr gehört der Ort zur Gemeinde Chur. Und genau das ist das Problem. Fast 75% der Schierzer Wohnungen sind Zweitwohnungen. Auf dem Papier sind es jetzt wegen der Fusion nur noch 12%, so der Churer Stadtrat Simon Gredig.
Das ist halt nichts als normal. Wenn zwei Gemeinden fusionieren, dann wird nachher auch der Zweitwohnungsanteil miteinander ausgerechnet. Und dann ist klar, dass die grosse Stadt Chur den Durchschnitt ziemlich runterzieht und mit dem jetzt Schierze und Prada nicht mehr direkt im Zweitwohnungsgesetz unterstehen.
Da ist Schierze Prada also kein Einzelfall. Ganz so normal ist es aber gleich nicht.
In dieser Deutlichkeit, dass ein ganz kleines Bergdorf mit einem sehr hohen Zweitwohnungsanteil mit einer grossen Stadt, mit einem sehr tiefen Zweitwohnungsanteil fusioniert und mit dem statistisch quasi von 75% auf 12% springt, das ist sicher außergewöhnlich.
In Schierze Prada darf es keinen Zweitwohnungsboom geben, sagt Simon Gredig. Die Stadt will darum etwas dagegen machen. Sie hat als erstes die Planungszone in Schierze Prada um 2 Jahre verlängert.
Eine Planungszone bedeutet, dass im Moment darauf geachtet wird, dass Bauvorhaben weder im aktuell gültigen Baugesetz, aber auch nicht dem wahrscheinlichen künftigen Baugesetz widersprechen tut. Darum ist im Moment natürlich auch weiterhin die Umnutzung blockiert.
Wie die Stadt Chur will verhindern, dass es in Schierze Prada noch mehr Zweitwohnungen gibt, das ist noch offen.
Es gibt auch Bündner Gemeinden, die neu unter das Zweitwohnungsgesetz fallen, zum Beispiel Scharanz. Über das haben wir gestern berichtet. Das könnt ihr online auf radiogrischa.ch nachhören. Wie ein Experte die Veränderungen bei den Zweitwohnungen in Graubünden sieht, das hören wir morgen im Infokompakt. Unser heimisches Wild frisst unter anderem Blätter, Knospen, Zweige und Rinden. Den jungen Bäumchen geht es dabei an Kragen. Andrea Kupferschmid arbeitet beim Eidgenössischen Forschungsinstitut für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf. Sie erforscht seit über 20 Jahren den Einfluss vom Wild auf den Wald. Im Rahmen eines Vortrags, organisiert vom Bündner Kunstmuseum, habe ich heute Mittag mit ihr geredet. Zuerst wollte ich von ihr wissen, wie ernst eigentlich die Situation ist.
Ich denke, man kann nicht generell in der Schweiz sagen, dass es überall einen sehr starken Einfluss hat, aber es hat einzelne Regionen, wo es dazu kommt, dass sie eben die Baumarten fressen, die wir im zukünftigen Wald gerne hätten, wie Tannen, Eichen, Vogelbeere, Ahorn und Zürichgarten. Und da gibt es einzelne Wälder, vor allem in den höheren Gebirgslagen, Kanton Graubünden, Glarnerland, Wallis, wo der Verbiss so heftig ist, also so stark auf die Baumverjüngung auswirkt, dass selbst Baumarten wie eine Fichte so häufig verbessert wird, dass die nicht aufkommen und es dann zu einem Totalausfall von der Verjüngung kommt.
Eben, wir haben ja Mäuse, wir haben Schnecken, Vögel. Wieso steht damals vor allem der Wildverbiss im Zentrum als Problem?
Wenn wir den als Mensch beeinflussen können. Der Mensch kann Hirsch, Reh und Gämsi und Wildsäule jagen. Hingegen eben, ja, wir können noch Hasen jagen, die verbeissen aber etwas weniger, ist in dem Sinn weniger wichtig. Eichhörnchen werden in dem Sinn nicht gejagt und Mäuse sind sowieso nicht interessant. Und in dem Sinn können wir wie die viel weniger beeinflussen und es ist in dem Sinn nicht eine Konkurrenz für uns in dieser Beziehung. Ich glaube, das ist der Grund, wieso die anderen Tiere so viel im Vordergrund stehen.
Da bleiben wir bei diesen Tieren. Was ist der Einfluss von Rehhirsch und Gams auf die Waldverjüngung?
Zum einen verbeissen sie die Bäume verbeissen. Vor allem der Endtriebverbiss ist da wichtig. Also wenn der Terminalknospen von diesem Baum verbissen wird und durch das sie in die Höhe verlieren. Sie verlieren an Zuwachs in den nächsten Jahren. Sie haben zum Teil auch mehr Probleme mit der Trockenheit, dass sie weniger gut wachsen in den nächsten Jahren, wenn sie verbissen sind. In dem Sinn gestresst sind die Bäume. Und das führt dazu, dass sie gegenüber anderen Baumarten, die halt eben deutlich weniger verbissen werden, wie Fichten oder Buchen, nicht mehr aufkommen und es durch das wieder zu einer Entmischung und zu einer Baumartendifferenzierung in dem Sinn nicht mehr ein richtiger Mischwald ist.
Was macht eine gestörte Verjüngung mit der Stabilität von Schutzwäldern?
Es gibt gewisse Arten, die sehr wichtig sind für die Schutzwälder, in Bezug zum Beispiel auf Tannen, die tiefere Wurzeln haben und durch das weniger anfällig sind auf Windwurf als Fichten. Tannen ist auch weniger anfällig an Borkenkäfermassenausbreitungen. Und in diesem Zusammenhang ist das ganz wichtig, dass es eben nicht zu einer Verfichtung, zu einem Wegfall von der Tanne kommt, sondern dass Tannen im Mischbestand drinnen bleibt. Das ist das eine. Das andere ist halt eben auch, dass sehr viele trockenheitsresistente Baumarten wie Eichen, Spitzenahorn und so wegfallen. Und die wären gerade im Klimawandel sehr wichtig für die Schutzwälder, dass die eben auch in den nächsten Jahrhunderten oder mindestens Jahrzehnten unsere Wälder können vor Einschlag und Lawinen bewahren.
Teils Kantone haben ja gesetzlich festgelegt, dass sich Wälder ohne Zäune verjüngen sollen. Wieso klingt das trotzdem nicht?
Es ist so, dass vor allem in Gebirgskantonen die Situation so ist, dass wir relativ viele dunkle Bestände haben und dass sich das Wild auf die weniger offeneren Bestände konzentriert und dass dort die Bäume halt eben nicht aufwachsen können, weil sie dort einen zu grossen Einfluss haben. Und wenn in den Zäunen innen, wenn natürlich die Lücken stehen, dort können sie sich verjüngen, aber das ist natürlich im Prinzip ein künstlicher Zustand, den man eigentlich nicht möchte, dass das so müsste sein. Und dann ist es einfach auch so, dass wir nicht mehr vor ein paar Jahren reden mit einem hohen Wildeinfluss, sondern wir reden jetzt mittlerweile von Jahrzehnten, wo der Verbiss wirklich sehr hoch ist. Und das kumuliert sich wie auf, dass wir jetzt ganze Höhenklassen an einem Versich in gewissen Wäldern verloren haben und an einem Versich jetzt nur ein paar kleine haben, wenn man jetzt aktuell gerade sofort etwas an der Wilddichte macht und das einfach einen langen Atem braucht. Es braucht jetzt ein paar Jahre, bis die Bäume wirklich aufwachsen und dann auch eine Schutzfunktion übernehmen können.
Das bündnerische Surrein baut einen knapp 3 Kilometer langen Zaun für rund 1,5 Millionen Franken. Sepp, weil scheint selbst eine einzelne Gams der Waldverjüngung gefährlich werden kann. Wie bewertet Sie den Entscheid?
Ich kann ihn verstehen. Es ist ein Experiment in diesem Sinn. Kann man diesen Zaun auch wild dicht halten, so einen gigantischen? Es ist wie ein Versuch, zu zeigen, wie gross der Einfluss an so einem Standort ist. Und ich denke, es ist bis zu einem gewissen Grad auch ein Verzweiflungsakt, wenn alles andere bisher nicht hat genützt, versucht man es so. Und ich kann es in dem Sinn verstehen. Aber ich möchte ganz klar betonen, dass es eigentlich nicht so weit sollte kommen, dass so etwas nötig wäre, dass es sinnvoller, viel, viel sinnvoller ist, dass Forst- und Jagdseiten sich miteinander reden und gezielt Schwerpunktbejagungen machen kann, gezielt Aufleuchtungen machen an einem Standort und dass man durch das an vielen, vielen Regionen auch Fertigkeit braucht, dass die Waldverjüngung wieder aufkommen kann. Und dann ist letzten Endes auch noch Grossraubtier entscheidend. Es ist einfach eine zusätzliche Jägerwohnjagd.
Sie haben mir die perfekte Überleitung geliefert. Wirklich. Gehen wir mal ganz schnell zur Jagd. Schon im 2019 hat der Schweizerische Forstverein geschrieben, dass der Schuss auf den Wolf auch den Wald trifft. Kann der Wolf in dieser Diskussion eine Rolle spielen oder wird seine Wirkung unterschätzt?
Es ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Wir wissen, dass dort, wo die Kernzonen sind, wo die Wolfsrudel die Jungen aufziehen, dass es dort wirklich klar zu einer Reduktion des Verbiss kommt. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass es nicht einzelne Wölfe sind, sondern vor allem Rudel von Wölfen sind. Und dann kann der Wolf eine Wirkung entfalten auf den Wald. Dann ist es immer noch so, dass wenn wir ja sehr steile Gebiete haben, dass die Gämsi sich zum Teil eben in die steilen Gebiete kann verlagern und dort zum Teil zu mehr Verbiss kann verursachen. Aber das weiss man ja dann und könnte eben gezielt auch mit Schwerpunktbejagungen oder mit gezielten anderen Massnahmen machen, dass der Wald dort trotzdem noch aufkommt.
Um das Problem zu lösen, nicht das Wolf, sondern eben mit dem Verbiss, wie müsste der Forst, Jagd, Naturschutz und Politik zusammenarbeiten?
Sie müssten zusammen gemeinsame Ziele abmachen, dass man wette in Zukunft eben die zukunftsfähigen Baumarten, dass sie sich die natürlich verjüngen in den Beständen. Und für das braucht es zum einen eine Aufleuchtung, weil gerade viele Baumarten wie die Eichen brauchen deutlich mehr Licht, als das in den Wäldern heute vorhanden sind. Das ist die eine Massnahme auf der Waldseite. Auf der anderen Seite braucht es eine reduzierte Wilddichte an diesen lokalen Standorten, also Schwerpunktbejagungen an diesen Orten. Es braucht eine Beruhigung von den Wäldern, von uns Menschen, dass in dem Sinn die Tiere ruhig auf Wiesen austreten können. Eigentlich wären das Tiere, die in erster Linie auf Wiesen würden essen, wenn sie dann könnten. Und so Waldwiesen, das wäre, wo sie aber eben nicht geschossen werden, also nicht einfach nur von einem Schuss schneisen, das wäre auch eine Möglichkeit, dass sie innerhalb des Waldes halt auch könnten weiden. Und es gibt ganz viele verschiedene solche Massnahmen, die zusammen dazu führen, dass überall dort, wo wir gesehen haben, auch in der Studie, die wir gemacht haben, dass es zu einer Verbesserung kommt von der Situation, immer mehrere Sachen sind, die zusammen gleichzeitig umgesetzt wurden.
Der Wald-Wild-Konflikt, der wird immer wieder ein bisschen diskutiert. Ich habe mal von Ihnen gelesen, dass Sie noch jemand von einem Mensch-Mensch-Konflikt reden. Was meinen Sie damit?
Es ist nicht der Wald, der mit dem Wild ein Problem hat oder das Wild mit dem Wald, sondern es sind wir Menschen, die unterschiedliche Ansprüche an Wald stellen. Und auf der einen Seite ist der Anspruch von Freizeiterholung von uns, von den meisten von uns Waldnutzer, aber es ist eine ganz klare Waldleistungsnutzung im Sinne von Holzproduktion, von Schutzwald, die die Försterseite repräsentiert. Und auf der anderen Seite ist auch die Jagdseite, die gerne möglichst viel Wild im Wald hätte. Und das führt letzten Endes zum Konflikt, die unterschiedlichen Interessen, die wir dort haben und nicht, dass jetzt ein paar Rehe im Wald haben, überhaupt keinen Einfluss in dem Sinn, längerfristig für das Wald da sein.
Frau Andrea Kupferschmidt, danke vielmals für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Der Frühling ist da und mit dem die Lust auf zu entdecken, ausprobieren, schnabulieren und inspirieren. Das ist an der Frühlingsmesse Higa auch möglich, wo das Wochenende wieder in Chur stattfindet. Ausstellerinnen und Aussteller, Livebands, verschiedene Themenwelten. Der Beitrag von Livio Biondini.
Nach der Higa ist vor der Higa. Direkt nach der letzten Frühlingsmesse haben die Organisatoren angefangen, die nächste Messe zu planen, wie der Fifi Frey sagt. Er ist der Präsident der Higa.
Es braucht primäre Planung und wir brauchen sehr viele Bewilligungen, wir brauchen sehr viele Aussteller und das alles braucht einfach eine gewisse Vorbereitungszeit.
Von der letztjährigen Ausgabe haben sie auch einiges können lernen, um das für die diesjährige zu verbessern. Der Messerundgang haben sie optimiert. Der Eingang zur Higa zum Beispiel ist wieder dort, wo er ganz früher war.
Wir haben ein bisschen etwas ausprobiert letztes Jahr und haben festgestellt, dass das nicht so ideal abgelaufen ist. Der Gästefluss war nicht ganz gut beim Start. Und wir haben durchaus durch die ganze Eigenheit zwei, drei Sachen ein bisschen optimiert. Wir dürfen aber sagen, ich glaube, die grösste Veränderung ist der Rundgang selber. Und ansonsten haben wir eigentlich sehr kleine Optimierungen müssen anbringen.
Neu ist an der Higa, dass es quasi verschiedene Welten gibt. Die Media-World, die Gewerbe-World und die Recycling-World.
Die Firma Vögel Recycling aus Chur macht auf 200 Quadratmeter eine Sonderschau, eine Themenwelt, wie wir es nennen, zum Thema Nachhaltigkeit und eigentlich der Wertstoffrecycling. Und das freut uns sehr, weil auch Thema bei uns selber in der Higa, wir haben auch sehr ein sehr grosses Nachhaltigkeitsthema, beispielsweise mit dem Mehrweggeschirr, das wir im Einsatz haben, etc. Aber wir betreiben auch recht viel Aufwand für das Thema.
Und so tagen sie dann in dieser Sonderschau eins zu eins aufzeigen, wie Recycling genau funktioniert.
Aber es sind vor allem verschiedene Posten, die einzelne Thematiken aufnehmen und wo man genau sieht und instruiert wird, wie ist der ganze Zyklus von einem Produkt, wie kommt der Wertstoff wieder zurück in unseren Umlauf. Und ich glaube, es ist sehr spannend, dass man mal ein bisschen hinter Kulissen schauen kann, wie so das Recycling effektiv funktioniert.
Weiter findet die Bündner Meisterschaft der Elektroinstallateure statt.
Das sind ganz junge Elektroinstallateure, die um die Schweizer Meisterschaft, in den Einzug zur Schweizer Meisterschaft kämpfen tun. Das heisst, das ist eine Berufsmeisterschaft, die live in der Higa stattfindet, dort jeden Tag, Donnerstag, Freitag und Samstag. Und man kann den Leuten über die Schulter schauen und sieht eigentlich, wie die ihre Skills challengen und eigentlich sich vorbereiten, um noch wirklich an der Schweizer Meisterschaft dabei sein.
Das passt super zur Higa, sagt der Fifi Frey. Einerseits ging es um den Nachwuchs, andererseits um Skills, die nicht alle haben. Und das ist sehr spannend für das Publikum, nicht nur Stände oder Aussteller anzuschauen, sondern auch ein bisschen interaktiv die ganze Sache zu erleben. Eine der grössten Herausforderungen für das OK sind jeweils, um einheimische Ausstellerinnen und Aussteller zu finden. Aber auch das laufe wieder besser als auch schon.
Ja, es hat mit der Geschichte von Higa zu tun, dass wir ein paar Einheimische nicht mehr hatten in der Vergangenheit. Und jetzt, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, um wieder mehr Einheimische zu kriegen. Es war einerseits so, dass wir durchaus sehr proaktive Aussteller hatten und gesagt haben, wir wollen unbedingt dabei sein. Dann haben wir aber durchaus auch die andere Seite gehabt, wo wir zwei, drei Meetings gebraucht haben, bis dann einer wirklich gesagt hat, jetzt bin ich auch dabei, ihr habt mich überzeugt von dem Konzept.
Wie immer an der Higa gibt es auch Essensstände und eine Partyzone mit DJs, Live-Performance und einer Stube da am Sonntag.
Auch beim Parkieren hat die Higa dieses Jahr eine neue Lösung und bietet mit dem Stadtbus Chur ein Park und Ride an, wo man bei der Oberenau parkieren kann und direkt vor die Stadthalle anchauffiert wird. Die Higa fährt morgen an und geht noch bis am Sonntag. Ein neuer Metzger für das Gefängnis Rialta und künstliche Intelligenz in der Verwaltung. Das sind nur zwei Themen bei den Meldungen vom Tag, zusammengefasst von der Jasmin Schneider.
Die Metzgerei im Gefängnis Rialta sucht einen neuen Metzger oder eine neue Metzgerin. Ein entsprechendes Inserat steht im Kantonsamtsblatt Graubünden. Seit 5 Monaten ist die Metzgerei zu, das nachdem es einen Skandal mit falsch deklariertem Fleisch gegeben hat. Details von Markus Seifert.
Wie der Amtsleiter Matthias Fessler auf Anfrage für Südostschweiz erklärt, wird zurzeit ein neues Konzept für die Metzgerei erarbeitet. Dabei gibt es wegen der Falschdeklaration Anpassungen beim Ablauf der Qualitätskontrolle. Laut Matthias Fessler gilt es sicherzustellen, dass in den Lebensmitteln auch das drin ist, was auf der Deklaration draufsteht. Wie es zur falschen Fleischdeklaration hat kommen konnte, ist noch immer nicht klar. Das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Graubünden läuft noch. Klar ist dafür, der ehemalige Gefängnismetzger schafft nicht mehr für das Amt für Justizvollzug. Die beiden Parteien haben sich darauf geeinigt, den Vertrag aufzulösen.
Wenn genau die Metzgerei vom Gefängnis Rialta wieder öffnet, ist nicht klar. Das hängt davon ab, bis wenn sich eine neue Metzgerin oder ein neuer Metzger finden lässt. Die kantonale Verwaltung der Ostschweizer Kantone will künftig mehr künstliche Intelligenz brauchen. Um herauszufinden, welche KI-Technologien sinnvoll sind, haben die Kantone Graubünden, St. Gallen, Thurgau, die beiden Appenzell und das Fürstentum Liechtenstein eine Potenzialanalyse in Auftrag gegeben. Wie es in einer Mitteilung heisst, gibt es aktuell keine Übersicht darüber, in welchem Bereich die KI die Verwaltung effizienter machen und die Dienstleistungen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen verbessern kann. Die geplante Studie soll genau das herausfinden. In den kommenden Monaten erstellen die Kantone darum zusammen mit einem Beratungsunternehmen eine Übersicht darüber, welche KI-Anwendungen wo in der Verwaltung angewendet werden können. Die Anwendungen, die in Frage kommen, sollen weiter geprüft werden. Mit den Ergebnissen der Studie rechnen die teilnehmenden Kantone und das Fürstentum Liechtenstein Ende Jahr. Der Bevölkerung von Pontresina ist der Sportplatz Roseg wichtig. Gestern ist der Gemeinde eine Petition übergeben worden, die sich für den Erhalt des Platzes einsetzt. Die Gemeinde will auf einem Teil des Sportplatzes ein Hotel bauen. Das könnte die Qualität des Sportplatzes verringern, heisst es. Wie jetzt die Ostschweiz schreibt, haben sich fast 2'000 Leute gegen die Pläne ausgesprochen. 600 davon sind einheimisch in Pontresina. Die Glarner Sache hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich. Wie die Versicherungsgesellschaft mitteilt, haben alle Bereiche des Unternehmens letztes Jahr Gewinn erzielt. Fast 3 Millionen Franken allein bei der Versicherung im Wettbewerb. Nach 4 Jahren mit Verlust schreibt die Glarner Sache zum ersten Mal auch wieder Gewinn in der Monopolversicherung. Der liegt bei über 550'000 Franken. Im aktuellen Jahr stehen bei der Versicherung gerade ein paar Sachen an. Weil der Hauptsitz saniert wird, zügelt die Glarner Sache temporär innerhalb von Glarus. Die Versicherung investiert in die Digitalisierung und begleitet das eidgenössische Schwing- und Elternfest Mollis im Bereich Brandschutz.
Und das war es mit dem Infokompakt. Diese Sendung findet ihr auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Dias Fritschi. Geniessen noch der wunderbare Abend und haut eine Wurst auf den Grill. Ich wünsche einen guten und einen gemütlichen Mittwoch.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.